Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Sture Liebe, das beschreibt vielleicht ja ganz gut die Beziehung, in der viele Konservative, Ultrakonservative bis hin zu Rechtsradikalen in den USA bis jetzt zu Taylor Swift gestanden haben. Taylor Swift hat bisher zu den Popstars gehört, die politische Äußerungen vermieden haben. Aber das hat sich geändert, jetzt kurz vor den Kongresswahlen in den USA. Erst hat sie via Instagram zur Wahl von Demokraten aufgerufen und gerade hat sie nachgelegt bei den American Music Awards, wo sie unter anderem die Auszeichnung Künstlerin des Jahres gewonnen hat. Mirjam Kitt aus Team Kompressor, hallo.
Hallo Timo.
Wie hat sie nachgelegt?
Zunächst hat sie sich erstmal bei ihren Fans bedankt für ihre Treue und ihren Humor und dass sie weiß, dass es eben keine Selbstverständlichkeit ist, über Jahrzehnte hinweg so eine große Unterstützerbasis zu haben. Und sie hat deutlich gemacht, dass sie sich deswegen auch in der Verantwortung sieht, so zu handeln, dass ihre Fans stolz auf sie sein können. Und dann hat sie das hier gesagt.
So thank you for this incredible symbol of encouragement. Thank you so much for this. And I just wanted to make a mention of the fact that this award and every single award given out tonight were voted on by the people. And you know what else is voted on by the people? Is the midterm elections on November 6th. Get out and vote. I love you guys.
Vier Awards hat Taylor Swift bei den American Music Awards gestern gewonnen, unter anderem Künstlerin des Jahres. Und wer bei den American Music Awards gewinnt, das sagt Swift hier, das wird per Wahl entschieden von den Bürgerinnen und Bürgern direkt. Und wisst ihr, wo das noch so ist? Genau, bei den Midterm Elections am 6. November in den USA geht los. Wählt, das sagt sie unter tosendem Applaus bei ihrer Dankesrede während der Preisverleihung. Ein Aufruf also, wählen zu gehen hiervon. Taylor Swift. Und wenn man sich jetzt fragt, worum geht's bei den Midterm Elections, das sind die Wahlen für den US-amerikanischen Kongress, bei dem das Repräsentantenhaus und der Senat neu gewählt werden. Die sind eben am 6. November. Gestern war die letzte Chance, sich zu registrieren. Und da hat sie eben die Plattform nochmal genutzt, um dafür aufzurufen.
Wieso ist denn eigentlich so bemerkenswert, dass sie sagt, was sie sagt?
Also wenn man es genau nimmt, dann gab es in der Vergangenheit genau eine prominente Person oder sagen wir es mal so, wenn es eine prominente Person gab, die sich in den USA dazu nicht geäußert hat, denn das ist ja nun wirklich keine Seltenheit, dort auch politische Kandidatinnen und Kandidaten zu unterstützen, dann war das eben Taylor Swift, die hat sich demonstrativ immer rausgehalten aus der Politik. Als die Ultrarechte, die Alt-Right-Bewegung, sie zu ihrer Ikone auserkoren haben, das hat Taylor Swift eben nichts dazu gesagt. Und als sie von den sogenannten White Supremacists, Rassisten in den USA, die weiße Menschen als anderen überlegen ansehen, als sie die Sängerin als arische Gottheit sogar bezeichnet haben, hat sie demonstrativ nichts dazu gesagt und dafür eben auch einige Kritik eingesteckt. Sie hat viele konservative Fans aus der Country-Musikszene. Sie ist auch mal bei einer Parteiversammlung der Republikaner aufgetreten. Und das alles hat eigentlich eher zu der Vermutung geführt, dass sie eher republikanisch wählen würde. Also doppelter Schock also. Swift äußert sich nicht nur politisch, nein, sie unterstützt auch noch die Demokraten. Und eins muss man allerdings schon sagen, sie hat sich immer für die Rechte von Frauen, Schwulen, Lesben, Trans- und Interpersonen stark gemacht. Also dass sie da nicht ganz auf Linie liegt mit den Republikanern, das konnte man schon sehen, wenn man das sehen wollte.
Aber sich arische Gottheit nennen zu lassen, das zeugt von einer erstmal vielleicht auch höheren Schmerzgrenze. Warum denn ihre Äußerung jetzt?
Also für sie ist es gerade natürlich eine Zäsur, aber nicht nur für sie. Es ist auch insgesamt eine Zäsur, die in den USA gerade stattfindet, seit der Wahl von Donald Trump. Die Bürgerrechtsbewegungen bekommen neuen Schub. Mehr Menschen, die vorher nie politisch aktiv waren, beginnen sich zu engagieren und prominente Entertainer, Schauspielerinnen, Sängerinnen, die laufen zu ungeahnten Höhen des politischen Aktivismus auf und das Ganze bekam jetzt nochmal einen extra Schub seit der Wahl von Brett Kavanaugh zum Richter am obersten Gerichtshof. Da hat sich zum Beispiel Star-Komikerin Amy Schumer in Washington von der Polizei verhaften lassen, als sie in letzter Sekunde mit mehreren hundert Frauen versucht hat, in einem Senatsgebäude nochmal die Wahl zu verhindern und dagegen zu demonstrieren. Vor der Tür demonstrierten Tausende und sie ist nicht die einzige. Die US-amerikanische Schauspielerin, bekannt aus Coyote Ugly, Piper Parabu, hat sich erst einige Tage zuvor aus dem Anhörungsgebäude bei der ersten Anhörung von Brett Kavanaugh heraustragen lassen, weil sie eben auch probiert hat, gegen ihn und seine Wahl zu demonstrieren. Also die Proteste auch unter Prominenten haben ihr neues Maß an Schärfe angenommen und Taylor Swift ist da jetzt sozusagen die letzte Bastion, die auch noch gefallen ist.
Kann man denn erahnen, dass all das, was du erzählt hast, jetzt irgendwie auch wirkt? Also eben zum Beispiel die Äußerung von Taylor Swift?
Sie hat auf jeden Fall eine riesen Reichweite, also allein 112 Millionen Follower bei Instagram. Und um das jetzt mal ein bisschen greifbarer, haptisch fassbarer zu machen mit Zahlen. Sie hat ein Online-Portal, bei dem man sich zur Wahl online registrieren lassen kann, erwähnt. Und dort haben sich, seit sie dieses Portal erwähnt hat, vor 3 Tagen bei ihrem Instagram-Post, 250.000 Menschen angemeldet. Also eine 250.000 zum Vergleich. Normalerweise greifen da 14.000 Menschen pro Tag drauf zu.
Mirjam Kidd über die politische Taylor Swift, Sie haben richtig gehört, die politische Taylor Swift neuerdings und andere Künstlerinnen, die sich gerade sehr deutlich verhalten zu dem, was politisch in den USA passiert. Dankeschön. Die Sammlung Prinzhorn zeigt ab morgen bisher nie gezeigte Arbeiten von Psychiatriepatienten aus der Schweiz. Die Werke sind um 1900 herum entstanden und sie zusammenzutragen, das hat jahrelange Recherchearbeit bedeutet für Katrin Luxinger. Sie ist Kulturwissenschaftlerin und Professorin an der Zürcher Hochschule der Künste. Sie hat sich für ein Sonderforschungsprojekt durch über 100 Jahre alte Patientenakten gearbeitet. Und welche Kunst sie dabei gefunden hat und welche Geschichten dahinter stecken, darüber spreche ich mit ihr. Tag, Frau Luxinger.
Guten Tag, Herr Grampel.
Sie nennen Ihre Ausstellung mit den Werken der Patienten extraordinär, außergewöhnlich. Also warum? Wie lässt sich das an der Kunst festmachen?
Der Begriff extraordinär, dass wir waren auf der Suche nach einem Titel und das ist eigentlich ein Zitat. Das steht auf einer Arbeit ganz klein und die Szene, wo das von der Patientin ist, irgendwie wie eine Schlüsselszene, die, wenn ich das ganz kurz erzählen darf, das ist wie ein Kernstück, ein Beispiel, ein Exempel. Die Patientin beschwert sich in dieser zeichnerischen und schriftlichen Arbeit über die Klinik. Sie findet alles unordentlich, diese Anstalt. Sie findet es chaotisch und ihre Kleider werden vertauscht und das Essen ist schlecht. Und dann schreibt sie eine Beschwerde an einen Gesundheitsdirektor. Das kommt aber natürlich nie an, weil zwei Pflegerinnen ihr ein graues Kleid anziehen von der Farbe von Karton, sagt sie, also ein Zellkleid. Und sie schreibt, das ist für die Allerverwirrtesten. Sie nimmt das sehr wahr, dass sie jetzt wie auf einer untersten Stufe angelangt ist. Und die beiden Pflegerinnen sagen so in einer pflegerischen, quasi in einem pflegerischen Duktus, ist sie nicht hübsch in diesem Kleid? Und sie ist so verzweifelt, dass man ihr das antut, dass sie das wie runterschluckt und sagt «extraordinär» mit Ausrufezeichen. Also ist es auf Französisch der Text aus der Anstalt Maison de Santé im Préfargier.
Sie fühlt sich stigmatisiert.
Sie fühlt sich und sie kann das nicht sagen, weil sie sowieso weiß, dass das überhaupt gar nichts nützt, wenn sie jetzt sagt, sie weigert sich dieses Kleid. Und das ist so wie ein Schlüsselding, dass eben diese Arbeiten enorm reflektiert sind und dass die Menschen berichten eigentlich darüber, dass sie wissen, dass sie jetzt irgendwie an einem besonderen Ort in der Gesellschaft sind, wo sie komplett ausgeschlossen sind. Und das macht die Werke so komplex.
Dann lassen Sie uns über 2 bis 3 dieser kunstgewordenen Berichte sprechen. 2 bis 3 Beispiele, damit wir die Kunst vor Augen haben. Was fällt Ihnen als erstes ein?
Eins, was mir immer wieder einfällt, ist eigentlich das Erste, was ich gesehen habe. Das war 2004 in einer Klinik, die geschlossen wurde. Die wurde dann zu groß mit der Zeit. Man hat einen ganzen Teil des Gebäudes geschlossen. Und da waren Arbeiten in den Schränken. Und eine war so im Plastikmäppchen. Man sah gar nicht, was das war. Eine Art Strickerei, eine Strickarbeit. Und das waren Strümpfe und ein Damenhut und eine Handtasche, gestrickt aus Seegras. Also das heißt Warek, das ist Seegras. Man benutzt das heute noch, um Kissen oder so zu stopfen oder um Strohhüte zu machen. Die Kliniken hatten das, weil das ein waschbares Matratzenfüllmaterial war für die Matratzen in den Isolierzellen. Die Frauen, die sogenannten unruhigen Frauen, also die kränksten Frauen auf der Abteilung, mussten immer dieses Warek-Zupfen, nannte man das. Das kommt ständig vor. Und diese Patientin war 24 Jahre in der Pflegeanstalt Rheinau und hat dieses Warek gezupft und hat daraus ganz feine, wie Seidenstrümpfe, aber natürlich ganz absurd aus diesem Algenzeug Strümpfe. Und was mich berührt hat, sind offizielle Dinge. Das sind Dinge, die eine Frau trägt, wenn sie aus dem Haus geht. Wenn sie Hausfrau ist, Mutter ist, waren auch Kinderkleider, Babykleider dabei. Dass sich diese Frau mit dem Nichts, was sie an Material hat, eigentlich an ihre öffentliche Rolle erinnert und das wie reproduziert in einer ganz, ganz verschobenen, irgendwie traurigen, sinnlosen Weise, aber diese Sinnlosigkeit ja auch damit reflektiert. Sie weiß ja, dass sie das nicht brauchen kann.
Sie kann es nicht brauchen. Jetzt könnte man natürlich auch denken, die belastende und negative Konnotation im Zusammenhang mit der Anstalt, die wird gedreht. Ja? Man schafft sich einen Ausweg.
Ja.
Ja. Ist das etwas, was man in anderen Werken auch sehen kann? Also bildende Kunst spielt ja auch eine große Rolle in der Ausstellung.
Ja. Also eine umfangreiche Arbeit ist von einem ehemaligen Müller, der eigentlich sich mit dem Alltag in der Anstalt befasst hat, zum Beispiel alle Menüpläne in einer schönen Schrift aufgeschrieben. Und dann hat er angefangen, eine Geheimschrift zu erfinden, eine kalligraphische Geheimschrift, und hat damit die Dinge, die er hat, zum Beispiel Bleistift, Garandasch, das ist die Schweizer Marke, das wurde überall abgegeben. Auch diese rot-blauen Stifte, die in den Krankenhäusern sind, waren Garandasch. Und aus solchen ganz sparsamen Begriffen von dem, was da ist und mehr ist nicht da, hat er Kalligrafien gemacht und immer seine Anstaltsnummer quasi wie einen Stempel mit Tusche so ornamental drauf gezeichnet. Also wie sich selber als Objekt der Untersuchung oder der Patient als Objekt dieser Wissenschaft.
Also die Anstalten haben sozusagen einen künstlerischen Raum geschaffen, in dem die Psychiatriepatienten die Möglichkeit hatten, ihre Erfahrung in der Anstalt zu verarbeiten. Wie ist das eigentlich zu erklären? Warum hat die Anstalt Räume dafür geöffnet?
Sie hat nicht besonders viele Räume geöffnet, weil in dieser Zeit 1900 bis 1930 war, die Psychiatrie hatte ganz schwierige Aufgaben zu lösen, weil die Anstalten waren überfüllt und immer mehr Leute kamen in die Anstalt und das konnte so nicht weitergehen. Und man dachte, das Beste, was man machen kann, ist, man trainiert die Patienten, sich an einen Arbeitsalltag zu gewöhnen. Also die mussten eigentlich den ganzen Tag arbeiten oder sie sollten das in der Landwirtschaft, im Haushalt. Und nebenbei oder manche Anstalten, wo die sogenannten unheilbaren Patienten waren, da ließ man es zu, dass sie sich sogenannt beschäftigten. Das war nicht so gut wie Arbeit, aber besser als nichts tun. Unter dieser Beschäftigung wurde dann das künstlerische Schaffen eigentlich subsumiert. Und manche Psychiater haben das intensiver und andere weniger intensiv gesammelt, aus ganz verschiedenen Gründen. Sie haben es nicht gesammelt, weil sie das vor allem primär künstlerisch wertvoll fänden, sondern weil sie es interessant fanden, wie fällt jemandem etwas ein, wie lange dauert es und wie viel fällt ein oder wie sind Halluzinationen beschaffen oder das sieht manchmal aus wie Kunst der Avantgarde. Was heißt das für die Patientenkunst? Was heißt das für die Avantgarde? Sind die eigentlich behandlungsbedürftig? Oder auch, warum sehen manche Dinge aus wie die vielen, vielen Objekte, die damals aus den Kolonien nach Europa kamen. Also man dachte dann, so gibt es so eine Urkreativität, so eine Art Ursprung. Dass Psychiater dann dachten, Kunst und Kreativität ist eigentlich auch ein Bereich, in dem die Psychiatrie viel zu sagen hat.
Ich finde ganz interessant das Spannungsfeld zwischen unterschiedlichen Begrifflichkeiten, mit denen man diese Kunst so beschreibt. Ja? Also extraordinär, außergewöhnlich, haben Sie in Ihrem Titel. Auf der Website Ihres Forschungsprojekts, da ist zu lesen vom Bewahren besonderer Kulturgüter. Also da hat man außergewöhnlich, besonders und auf der anderen Seite ja diesen leicht abgedroschenen Begriff der Außenseiterkunst. Ne? Kann man sagen, heute findet vielleicht so eine Abkehr statt von diesem Außenseiterbegriff?
Ich möchte das sehr gern, dass ein Wechsel stattfinden würde, weil ich finde, Outsider-Kunst und auch Abrüt sind doch, platzieren die Dinge außerhalb und die wurden ja schon in einer Situation produziert, wo eben die Leute darüber reden, dass sie außerhalb der Gesellschaft stehen. Und wenn man sich dafür interessiert, wenn man das wirklich interessant findet, dann müsste man eher ein Innerhalb suchen. Man müsste wirklich sagen, das ist wirklich, wirklich interessant.
Katrin Luxinger war das über die Ausstellung Extraordinär, unbekannte Werke aus psychiatrischen Einrichtungen in der Schweiz um 1900, zu sehen in der Sammlung Prinzhorn in Heidelberg. Morgen startet die Ausstellung und ist dort zu sehen bis zum 20. Januar 2019. Frau Luxinger, vielen Dank fürs Gespräch.
Dankeschön.
Das Kulturmagazin, nächster Tagesordnungspunkt, neue Kinofilme Ihnen vorgestellt. 3 Stück. Und der erste hat einen Mann mit einem Doppel-P, mit dem wollen wir beginnen.
Ich bin Phil Phillips. Ich bin Privatdetektiv. Mein Zuhause ist die Straße. Und hier ist mein Büro. Ein Drecksloch am Rand von Chinatown.
Phil ist eine Figur wie aus dem Film Noir, aber anders als Sam Spade ist er eine Puppe. Brian Henson, der Sohn von Muppet-Schöpfer Jim Henson, hat in The Happy Time Murders eine Parallelwelt kreiert. In Los Angeles leben Menschen und Puppen in Koexistenz, aber die Puppen sind Bürger zweiter Klasse, die meist in den Slums leben. Dorthin führt auch Phils neuester Fall, ein Mord im Pornogeschäft.
Sieht aus wie ein Einbruch, der schief ging.
Das war kein Einbruch, das war ein Auftragsmord. Irgendeiner da draußen bringt Puppen um.
Mit massakrierten Plüschtieren und schmuddeligem Puppensex ist der Film definitiv nicht für Kinder. Aber aus den Puppen hat Henson eindrucksvolle Filmcharaktere entwickelt. Der melancholische Phil steht seiner von Melissa McCarthy gespielten menschlichen Mitstreiterin Connie an Charisma in nichts nach. Und die drastische Darstellung von Armut und Diskriminierung einer Minderheit wirkt sehr real. The Happy Time Murders setzt die parodistische Muppets-Show-Tradition wirkungsvoll als sozialkritische Satire fort. Um Gesellschaftssatire im gehobenen Milieu geht es in Verliebt in meine Frau, der Verfilmung einer Komödie des französischen Star-Autors Florian Zeller. Daniel, gespielt von Daniel Auteuil, lädt seinen alten Freund Patrick, gespielt von Gérard Depardieu, mit seiner neuen Freundin zum Essen ein. Dumm nur, dass Daniels Frau Isabelle die beste Freundin von Patricks Ex-Frau Laurence ist, die er gerade für die 30 Jahre jüngere Emma verlassen hat. Isabelle ist geladen.
Wo bleibst du denn?
Hast du diesen Fummel gesehen? Das ist erbärmlich, einfach traurig. Es ist dermaßen ungerecht, wenn ich an Laurence denke. So eine kultivierte Frau.
Isabelle,
ich kann nicht verstehen, wie er Laurence verlassen kann für so eine 30-jährige Göre.
Na hör mal, das ist doch nicht so schwer zu verstehen.
Wie bitte? Was hast du gesagt?
Wer, ich?
Daniel dagegen ist hingerissen von Emma und fantasiert sich in Tagträume mit ihr, etwa wie sie ihm in der Küche um den Hals fällt.
Es tut mir so leid.
Nein, 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 das war ich.
Seit vorhin denke ich an nichts anderes.
War ich auch nicht. Das ist furchtbar. Sie sind im Zimmer nebenan.
Was machen wir?
Im Stück treten die Figuren immer wieder aus ihren Rollen heraus, um ihre Fantasien dem Publikum zu erzählen. Im Film werden aus Daniels Tagträumen Parallelhandlungen, was Realität und Fantasie amüsant verwischen lässt. Aber trotz Starbesetzung hat Daniel Auteuil, der auch Regie geführt hat, die Komödie ermüdend belanglos inszeniert. Statt die Satire über Lebenslügen hinter den Fassaden der Bourgeoisie zuzuspitzen, persifliert er nur die erotischen Fantasien älterer Herren, die zwar lächerlich, aber eben menschlich sind. Eine Komödie, die versöhnen statt ärgern will und damit typisch ist für viele aktuelle Verfilmungen französischer Gesellschaftskomödien, die das eigene Publikum scheinbar nicht vergrätzen wollen. Von einem widersprüchlichen Idol erzählt der deutsch-österreichische Dokumentarfilm Die Legende vom hässlichen König. Der kurdisch-türkische Regisseur Yilmaz Güney wird auch 34 Jahre nach seinem Tod noch als größter türkischer Filmemacher und Kämpfer gegen die diktatorische Repression in seiner Heimat verehrt. Auch für den deutsch-kurdischen Regisseur Hüseyin Tabak war er immer Vorbild. Und sein Dokumentarfilm zeichnet ein sehr differenziertes Bild des Künstlers, der mit Anfang 20 erstmals wegen einer kritischen Kurzgeschichte ins Gefängnis kam. Später soll Güney im Streit einen Richter erschossen haben und kam erneut in Haft. Aus dem Gefängnis schrieb er das Drehbuch für Yol, der 1982 in Cannes die Goldene Palme gewann und als Film über den kurdisch-türkischen Konflikt vor allem ein politisches Statement war.
Für ihn war es eigentlich das Wichtigste, war nicht die Palme zu gewinnen, sondern hier einen Auftritt zu haben, der auch politisch etwas auslöst. Und das ist ja auch passiert.
So sein damaliger Produzent. Güney wurde in seiner Heimat zur Ikone. Aber der Film zeigt auch die Schattenseiten, etwa seine Aggressivität, die sich am Set und privat äußerte. Aus Filmaufnahmen und Interviews hat Tabak ein vielstimmiges Porträt über einen politischen Künstler inszeniert, das angesichts der gegenwärtigen Türkei aktueller nicht sein könnte.
Christian Bernd war das mit den Filmen der Woche im Kompressor.
Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio.
Im Kompressor, ja, das ist unser berühmter Blick in die Feuilletons der anderen. Der erfolgt heute mit dem vierteljährlich erscheinenden Magazin Frankfurter Allgemeine Quarterly. Claudius Seidel ist der Chef und zugleich auch Feuilletonchef der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Tag, Herr Seidel.
Grüß Gott.
Wir sprechen über Twinks anlässlich des Textes in Ihrem Magazin mit der Überschrift »Hier sind die Twinks«. Erste Reaktion bei meinen Kollegen hier sinngemäß zusammengefasst war »Twinks«. Was ist ein Ditte? Können Sie es erklären?
Ja, natürlich kann ich es erklären. Ich finde nur, was für ein schönes Lob. Die Leute wissen es nicht, wie schön, dass wir in unserem vierteljährlich erscheinenden Magazin es immer noch schaffen, ihnen ein paar Dinge zu erzählen, die sie nicht schon selber wussten. Ich spreche hier natürlich auch als Redakteur und Leser und nicht als Autor dieses Beitrags. Mhm. Das heißt, ich habe das nicht selber recherchiert. Ich vertraue dem Autor. Der heißt Florian Siebeck, ist sehr viel jünger als ich. Er reist sehr viel mehr in der Welt herum als ich. Und ja, ich habe allen Grund, sozusagen seine Neuigkeiten zu trauen. Und wenn ich ihn richtig verstanden habe,
dann
ist der Twink einfach mal ein homosexueller Mann, der sich in seinem Verhalten nicht anpasst jenen Homosexualitätsrollenklischees, welche unter dem Verdacht stehen, doch von den Heteros entworfen worden zu sein. Also weder der irgendwie muskelbepackte, kraftstrotzende Mann, noch die effeminierte Tunte. Beide Rollenbeschreibungen werden gewissermaßen zurückgewiesen als Zuschreibungen auch der Heterosexuellen. Und stattdessen habe ich es so verstanden als eine homosexuelle Emanzipationsbewegung, die es sich vorbehält, selber die eigene Rolle, den eigenen Habitus, wie soll ich sagen, auch den gewissermaßen den Testosterongehalt des eigenen Auftretens selber zu definieren und sich nicht von den Heteros vorschreiben zu lassen. Wenn ich es weiterhin richtig verstanden habe, ist wie so viele dieser Ehrbezeichnungen, ist es eigentlich ein Schimpfwort, was sich herleitet von irgendwie einem britischen Schimpfwort einfach für homosexuelle Twanks.
Twanks, ja.
Seinen Umweg genommen hat über schwule Pornofilme und wie so vieles aus sozusagen aus dem Labor der Pornografie kommt ja relativ vieles sozusagen ins wirkliche Leben der Normalen herein. Und so ist der Begriff und damit sozusagen der Habitus oder die Rolle ins normale Leben wohl mehr in den angelsächsischen Ländern als bei uns bislang angekommen. Grund genug, aber davon zu berichten.
Wenn Sie gestatten, ich würde es gerne intellektuell ein bisschen verflachen und auch sagen, junge, sehr attraktive Männer, zart wirkend, das könnte man auch sagen, in ganz viel kürzer. Nun lautet der Textuntertitel, wie aus einem schwulen Pornogenre ein neues Männerbild an die Öffentlichkeit tritt. Das impliziert ja eine Entwicklung. Was ist das für eine Entwicklung? Also Sie haben schon angedeutet, es war mal ein Schimpfwort.
Ja, also wir sind ja beim Machen dieser Zeitschrift generell bemühen wir uns, nicht verklemmt zu sein. Und man muss einfach zur Kenntnis nehmen, sozusagen Porno ist nicht einfach nur ein böses, schmuddeliges Dings, sondern ist gewissermaßen auch ein Entwicklungslabor. Und in dem Moment, wo es darum geht, einen schwulen Porno zu drehen, dann geht es also darum, sozusagen, wen oder was finden Männer, die mehr andere Männer als Frauen mögen, attraktiv. Und dann geraten gewissermaßen die heterosexuellen Zuschreibungen ohnehin in den Hintergrund, weil sie nicht wirklich funktionieren. Und so erkläre ich mir jedenfalls nach Lektüre des Textes, so haben diese Rollenvorstellungen auch raus aus den Filmen rein ins Leben gefunden.
Kurz noch, wer steht denn versinnbildlicht für den Twink von heute?
Ach, da fragen Sie mich jetzt so Zeugs, was ich in meinem hohen Alter sozusagen auch nur zitieren kann. Ich lese das selber auch nur in diesem Magazin. Zum Beispiel
ist gut, dass Sie den Kontakt
von dem,
haben
von dem Eiskunstläufer Adam Rippon, dass dessen Auftreten wohl so irgendwie ganz einflussreich sei. Aber da, ich meine, das ist auch einfach ein Einblick in den redaktionellen Alltag. Sie haben es möglicherweise mit einem Redakteur zu tun, dem dann 20-jährige Helden der Popkultur gar nicht so furchtbar viel sagen.
Aber der Ihnen aufgeschlossen ist, und das wissen wir zu schätzen, Claudius Seidel, der Chef von Frankfurter Allgemeine Quarterly, ist jetzt die neue Ausgabe raus. 12 Euro, ne? Wenn ich es richtig erinnere.
12 Euro
kostet das.
Ist es auch wert, würde ich sagen.
Zweifelsohne wert. Und ein Text ist von Florian Siebeck, da geht es um Twinks. Und ich darf das Fazit mal vorwegnehmen. Das ist nämlich ein schönes Schlusswort für diesen Kompressor heute. Twinks geben Halt in unsicheren Zeiten. Dankeschön, Herr Seidel.
Ja, danke für Ihr Interesse.
Ja, tschüss.
Wiederhören.